Vielen Dank, liebe Stefanie, für die schöne Einführung. Auch von mir herzlich willkommen. Björn Springorum ist mein Name und ich freue mich riesig, dass ich auch durch diesen Abend als Moderator führen darf. Ich habe mich auf Verena schon länger gefreut. Verena, toll, dass du bei uns bist heute. Toll, dass du im Schriftstellerhaus bist. Auch vielen Dank für die Aufnahme sozusagen hier. Verena ist eine weitgereiste Autorin, hat aber ihre Wurzeln hier im Ländle und wohnt jetzt eben sogar direkt hier in der Stadt. Bis Ende März bist du, glaube ich, noch Stipendiatin im Schriftstellerhaus und hoffst noch auf den Stuttgarter Frühling, wie wir gerade schon hatten. Aber der wird hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Taucherin, ja, das ist dein dritter Roman, den du uns heute mitgebracht hast. Und es ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Geschichte. Ich war sehr berührt und bewegt beim Lesen. Es ist eine Geschichte über Familie, über Freundschaften, über Erinnerungen, auch Traumata, die man aus Erinnerungen zieht, aber auch heilsame Erinnerungen. Es ist eine Geschichte, die zwischen dem Schwarzwald spielt und Valencia, also auch sehr gegensätzliche Welten. Wir kommen einer Familiengeschichte auf die Spur von Amalia. Amalia wahrscheinlich von der Betonung, habe ich mich gefragt. Ihre Familiengeschichte ist nämlich nicht das, wie sie sich vorstellt. Wir möchten aber natürlich überhaupt nicht zu viel vorwegnehmen, wir möchten nichts verraten, aber es ist ziemlich düster und irgendwann sind wir sogar plötzlich in einer Art Kriminalfall, denn in Valencia verschwindet spurlos ihre ehemals engste, mittlerweile etwas entfremdete Freundin Marina. Eigentlich Marina, genau. Wir werden natürlich die eine oder andere Stelle aus diesem bemerkenswerten Buch wirklich hören und da werdet ihr mir sicherlich zustimmen, dass die Sprache unfassbar besonders ist und klingt und wenn man durch Valencia wandelt, ist man mittendrin und man kann es riechen und schmecken und hören und fühlen und wir werden uns zwischendrin und drumherum ein wenig unterhalten und damit würde ich gerne anfangen, denn wir sind natürlich alle große Lokalpatrioten und möchten hören, wie es dir in Stuttgart ergeht.
Total gut und die Stadt gefällt mir richtig, richtig gut. Richtige Antwort, oder?
Ja, danke. Ja.
Also ich genieße es sehr, hier zu sein und entdecke diese Stadt jetzt mit meinen Mitte 40 noch mal ein bisschen neu. Ich komme aus Rottweil, das ist nicht allzu weit weg. Man kennt Stuttgart, weil man als Kind in die Wilhelma geht und ich bin Kind von Operngängern. Und habe aber bisher tatsächlich, muss ich gestehen, Stuttgart so ein bisschen schmählich links liegen gelassen und bin hier hauptsächlich umgestiegen an diesem herrlichen Bahnhof. Und genieße es jetzt sehr, im Schriftstellerhaus downtown mittendrin wohnen und leben zu dürfen. Ich bin eine Fußgängerin, also ein Läufer im schwäbischen Sinne. Und erkunde und erschließe mir so neue Orte gern zu Fuß. Genieße es sehr, dass hier alles so fußläufig ist. Also doch überschaubar klein, aber trotzdem total vielfältig. Ich hatte mir mal vor ein paar Jahren hinter die Ohren geschrieben, dass ich mehr Musik in meinem Leben wieder haben will. Und das kann ich jetzt hier auch von Bix über Oper bis Wiseman ausleben. Ich genieße die kulinarische Vielfalt. Und ich werde bestimmt jetzt öfters nach Stuttgart kommen.
Es war nicht so abgesprochen, dass das jetzt so ein Liebesbrief wird, wirklich. Aber das höre ich sehr, sehr gern. Ich wohne seit über 20 Jahren in der Stadt und ich werde immer ein bisschen nervös und unruhig, wenn mir jemand sagt, dass Stuttgart keine schöne Stadt ist. Das Schriftsteller
ich mag auch tatsächlich so diese Nachkriegsarchitektur. Also auch in den 50er Jahren sind ja echt so ein paar schöne Dinge gelungen.
Wow, okay. Ja. Jetzt wird's langsam fast schon unrealistisch.
Nicht alles, aber manches schon.
Du hast dir auch wirklich mit dem Schriftstellerhaus eine ganz arg besondere Ecke zum Wohnen ausgesucht. A, wie du sagst, die ist mittendrin in der Altstadt, wenn man das eben in Stuttgart noch so behaupten kann. Und B, das Haus an sich ist ja auch eine Besonderheit einfach. Und auch die Stipendiatenwohnung hat ja sehr, sehr viel Charme. Wie erlebst du das Stipendium? Wie erlebst du das Schriftstellerhaus bisher?
Also das Schriftstellerhaus, für alle, die es nicht kennen, ist ein historisches Gebäude, ich glaube aus dem 17. Jahrhundert, ganz schmal, dreistöckig. Und eben der Sitz von einem Verein, der Literatur- und Kulturveranstaltungen organisiert. Und unterm Dach ist diese Wohnung, die dreimal im Jahr für 3 Monate an Schriftsteller vergeben wird. Und da darf ich jetzt wohnen und ich empfinde das als einen sehr behaglichen Ort, an dem ich mich vom ersten Tag an super konzentrieren konnte. Ich empfinde es als eine Oase der Ruhe obwohl oder gerade weil die Heizung gluckert und man draußen immer den Verkehrslärm am Charlottenplatz im Hintergrund rauschen hört. Und hier zu sein ist natürlich geschenkte Zeit. Das ist die Möglichkeit, mich aus dem Alltag, der einfach anders getaktet ist als so ein Stipendium, herauszunehmen und mich auf mein Schreiben zu konzentrieren. Ich zwuckel dann immer in die Landesbibliothek rüber. Ich arbeite sehr, sehr gerne in Bibliotheken und mag diese konzentrierte Atmosphäre, diese Schaffigkeit von Leuten, die alle mit irgendwas Ähnlichem beschäftigt sind. Und das habe ich in Rottweil in einer Kleinstadt natürlich nicht. Und das nutze ich hier sehr, sehr gerne und habe ab der ersten Woche schon das Gefühl gehabt, dass ich sehr profitieren kann von diesem Aufenthalt. Und ich bin auch sehr herzlich willkommen geheißen worden. Vielen Dank, Rainer Koch, für die schöne Aufnahme hier.
Kann man doch mal wirklich, finde ich auch. Was macht das mit dir? Ich habe es vorhin schon kurz angerissen, du hast schon an verschiedenen Orten gewohnt, du bist viel auf Reisen, du hast hier mal Wurzeln geschlagen, ein bisschen dort mal, auch zu Valencia hast du ja eine ganz besondere Verbindung. Was macht das mit dir, dieses Unterwegssein, dieses Woanderssein? Inwiefern ist das gut oder nährend für deine Kreativität?
Es ist so eine Reduktion auf das Wesentliche und das bedeutet immer eine Konzentration. Also es ist so ähnlich wie beim Fernwandern oder beim Pilgern, dass man alles, was man braucht, im Rucksack dabei hat. Das hat alles darin Platz. Und bei so einem Stipendienaufenthalt habe ich die Materialien, den Laptop, etliche Bücher und so ein Grundstockklamotten dabei. Und es ist wirklich so die Befreiung von viel Ballast, den man im Alltag um sich herum hat. Also in diesem Sinne vielleicht so eine Pilgerschaft des Schreibens.
Sehr schön gesagt, ja.
Und dieses Herausgehobensein aus dem, was mich im Alltag ausmacht, ist immer hilfreich für meine Konzentration und kehrt auch oder kitzelt so eine Kreativität hervor, die sonst oft von einem stärker fremdbestimmten Rhythmus vielleicht ein bisschen gedeckelt wird.
Das verstehe ich ganz gut. Und inwiefern übt da die Stadt, in der du dich, oder der Ort, an dem du dich, die Landschaft, in der du dich befindest, einen Einfluss auf dein Schreiben aus? Also hat die Umgebung einen Einfluss oder ist es halt eher einfach nur Kopfsache bei dir?
Da würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich von Mal zu Mal unterschiedlich. Oder die Stadt, in der ich dann gerade bin, hat vielleicht auf ein künftiges Projekt Einfluss. Also wenn jetzt mein übernächster Roman in Stuttgart spielen sollte, dann wisst ihr warum. Ich bin zum Beispiel, um an der Taucherin zu arbeiten, auch für ein paar Wochen nach Valencia gefahren. Da hatte das natürlich einen ganz konkreten Hintergrund und ich habe dort ganz bewusst alte Orte nochmal recherchiert und Erinnerungen aufgefrischt. Aber ansonsten war ich auch schon mit Stipendien am Literarischen Kolloquium in Berlin oder als Stadtschreiberin in Bordeaux. Das hatte dann nicht direkt mit dem jeweiligen Schreibprojekt zu tun.
Jetzt, wenn du Valencia gerade schon angesprochen hast, um auch mal so eine ganz elegante Hinleitung so langsam zum Roman zu vollführen. Ja. Es geht um ganz viele Dinge in dem Roman, aber eben auch um die Person, die wir werden in der Fremde. Weil man ist anders, man ist im Urlaub anders, man ist in der Ferne anders. Das hat was mit Kultur, mit Sprache, mit irgendwas zu tun. Und Valencia ist ja für deine Protagonistin Amalia, wie aber auch für dich, durchaus, ja, Sehnsuchtsort ist vielleicht ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber schon eben ein sehr wichtiger Ort. Warum eigentlich?
Also jetzt in meinem Falle, wenn ich von meiner Person spreche, ich habe 2006, 2007 in Valencia gelebt und gearbeitet. Das war die erste Stelle, die ich hatte nach der Promotion und habe dort sehr, sehr gerne gelebt. Also ich würde sagen, zusammen mit München sind es die zwei Orte, an denen ich am liebsten gelebt habe. Ich habe dort auch gerade so im Arbeitskontext auch schwierige Situationen erlebt. Das war jetzt nicht alles eitel Sonnenschein, aber die Zeit hat mich sehr geprägt. Ich habe dort Freundschaften geschlossen, die bis zum heutigen Tag anhalten. Ich bin da immer wieder sehr gerne und das Wort Sehnsuchtsort ist nicht zu pathetisch. Also das trifft es schon. Und für die Figur Amalia, die ich mir erschrieben habe, ist es das auch. Sie ist als Sechsjährige das erste Mal nach Valencia gekommen. Sie hat ihren Vater Georg bei einem halbjährigen Forschungsaufenthalt begleitet und ist eben da als Sechsjährige durch die Stadt gestromert und auch bei der Familie von Marina, der anderen Figur, dann so ein bisschen in Obhut genommen worden und da als drittes Kind mitgelaufen. Und in ihrem Falle verbindet sie eben, seit sie ein Kind war, diese ganz intensive Freundschaft zu Marina und aber auch diese Beziehung zum Spanischen und zu dieser Stadt.
Du schreibst das in einer Stelle in deinem Buch, das finde ich sehr, sehr treffend. Das, was Amalia in Valencia erlebt, keine komplette Verwandlung, eher eine Verschiebung. Das finde ich ganz interessant. Man ist noch man selbst, aber vielleicht einfach einen Schritt weiter links. Oder man ist ein bisschen lauter, schreibst du ja auch, ein bisschen geselliger. Ich kenne das von mir in England so ein bisschen, was du wahrscheinlich in Spanien erlebst. Ist das nur die andere Sprache oder was passiert da genau mit uns?
Ja, man bleibt sich ja schon selbst treu, aber man kann andere Facetten der eigenen Persönlichkeit besser ausleben oder besser ausstellen. Und es ist die Sprache, die einen oder die sich verändert. Also ich beobachte an mir selber immer, dass meine Stimme im Spanischen runtergeht. Im Englischen geht sie hoch. Da werde ich viel so piepsiger. Was ich der Amalia da in die Gedanken gelegt habe, das trifft auf mich selber auch zu. Also, dass sie ein bisschen lauter, ein bisschen vulgärer wird und so ein bisschen handfester. Aber das muss ja etwas sein, was man auch zum Beispiel hier in Deutschland in sich trägt. Sonst könnte man es in der anderen Kultur nicht zum Vorschein bringen, wenn man es nicht in sich hätte. Und das meinte ich eben so mit Verschiebung. Also es ist vielleicht wie so ein Kaleidoskop, was sich ein bisschen anders zusammensetzt. Und ich habe das immer als bereichernd oder befreiend empfunden. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass man in einer fremden Gesellschaft, die nicht die eigene ist, vielleicht auch sich von ein paar Zwängen oder empfundenen Verantwortlichkeiten befreien kann. Es hat halt doch ein bisschen weniger mit einem selbst zu tun als hier. Und dieses Wandeln zwischen den Kulturen oder eben eine zweite oder dritte Kultur zu haben, die einem so nahe ist, in die man so hineinwächst, habe ich immer als wahnsinnig bereichernd empfunden. Konnte das natürlich in Spanien auch immer aus einer sehr privilegierten Situation ausleben. Das würde jetzt jemand, der flüchten muss, vielleicht anders beschreiben.
Sicherlich, ja.
Und schwierig wird es natürlich auch immer dann, wenn dritte Personen einen aufgrund der Kultur stigmatisieren oder diskriminieren. Und das habe ich in dieser Situation so natürlich nicht erlebt.
Das ist sehr erfreulich, aber ansonsten stimme ich dir auch völlig zu. Es ist ja nichts bereichernder als in verschiedenen Kulturen aufzuwachsen, ne? Und dann auch so ein bisschen, man lernt ja auch so viel über sich und seine eigene Kultur, wenn man die mal aus Sicht einer anderen Kultur eben einfach betrachtet, ne? Also das ist ganz klar. Jetzt ist dieses Buch ja aufgeteilt zwischen Szenen, die quasi in deiner Heimat spielen, also ich sag mal im Schwarzwald eben einfach, aber eben auch in Valencia. Welche Szenen haben dir denn mehr Spaß gemacht oder sind dir leichter gefallen? Gibt es da so die Schwarzwälder Kapitel und dann die spanischen Kapitel? Hast du das so ein bisschen getrennt oder?
Kann ich jetzt nicht sagen, dass mir das eine Setting schwerer gefallen wäre als das andere. Die Schwarzwälder-Szenen, die spielen im Glottertal, wo ich mich in den letzten 2 Jahren auch zum Vergnügen viel aufgehalten habe. Und ich habe das dann dort angesiedelt, weil ich der Überzeugung bin, dass man Landschaften besonders gut beschreiben kann, die man auch gut kennt und in denen man sich heimisch fühlt und in denen man sich vertraut bewegt. Und das war jetzt während der Schreibzeit dieses Buches einfach das Glottertal. Und ich wollte einen Kontrast aufbauen zwischen diesem mediterranen Leichten, was ja nicht nur leicht ist, darauf kommen wir bestimmt
genau,
noch,
genau.
Und diesem sonnenbeschienenen Valencia und dann eben diese Schwarzwald-Idylle und der deutsche Wald, der ja auch symbolisch total überfrachtet ist. Aber auch die Schwarzwald-Idylle hat natürlich ihre ganz eigenen Abgründe. Und so habe ich eben mit diesen Kontrasten zwischen Schwarzwald und Valencia, zwischen der Herkunft und der Wahlheimat gespielt. Aber es ist nicht so, dass mir das eine schwerer gefallen wäre als das andere. Am herausforderndsten war, alle Fäden in der Hand zu behalten und alle offenen Fragen am Schluss aufzuräumen und zu beantworten.
Glaube ich absolut. Ich verrate natürlich wieder nichts, aber Spoiler, sie hat es geschafft auf jeden Fall. Ja, das werden Sie natürlich alle merken, wenn danach der Büchertisch gestürmt wird, an dem wir das ein oder andere Exemplar zum Verkauf feilbieten, bestimmt auch mit einer Unterschrift von dir drin dann. Ich Auch wenn es eben düstere Hintergründe hat, was wir jetzt alles noch zu hören bekommen, ich finde trotzdem, man bekommt so Lust drauf, dieses Valencia sich zu erlaufen, zu erwandeln, weil du so eine empathische Beobachterin einfach bist, das muss ich einfach wirklich sagen. Also selbst mit dem düsteren Hintergrund ist es perfekte Werbung für diese Stadt, glaube ich. Aber erstmal genug geplaudert, wollen wir vielleicht einfach mal reinhören. Da muss man dazu vielleicht noch sagen, wir fangen mit einer Stelle an, also Amalia, die Protagonistin, ist begeisterte Klettererin. Wir müssten den Moderator fragen, der versteht was von Sprache hoffentlich. Und ansonsten übergebe ich dir das Wort jetzt.
Ja, ich habe als erste Szene zum Vorlesen zwei Abschnitte des ersten Kapitels ausgewählt. Ich fange einfach ganz vorne an, wie der Roman eröffnet, mache dann einen Sprung und da sage ich dann noch ganz kurz was zur Einführung der zweiten Szene. Sie massierte ihre Zehen, die in den streng geschnürten Kletterschuhen gesteckt hatten, und spürte die Unebenheit des Gesteins. Die Wärme, die es abstrahlte, am Ende des ersten wirklich warmen Tags in diesem kalten Frühling. Anfang der Woche war noch ein Unwetter über den Schwarzwald gezogen. Der Regen hatte jene Magnolienblüten, die nicht in einer späten Frostnacht erfroren waren, vom Baum geschlagen. Sie gab sich in diese einzigartige Klettermüdigkeit hinein. Mehrere Stunden selbst gesichert, ohne Partner, hatte sie in den Knochen stecken und kaum bemerkt, wie der Nachmittag verstrichen war. Klettern schenkte ihr Ruhe vor sich selbst. Der Radius der Aufmerksamkeit nicht wie ein Radar, sondern eng wie ein Brennglas, konzentriert auf eine einzige Aktivität, die sie so forderte und durchdrang, dass alle Erinnerungen, Gedanken, Kümmernisse von ihr abrückten. Erinnern war gefährlich geworden, nicht Reichtum und Ressource, sondern Bedrohung. Diese überschießende, kreisende Unruhe hielt sie nachts wach. Das Anbranden der Gedanken, die sie vergebens weit draußen zu brechen versuchte. In ihrem Kopf war immer Flut, nie Ebbe, nicht reichen, nicht gut genug sein, für zu leicht befunden. Im Klettern fand sie Gegenleichtigkeit und wusste dabei so deutlich wie in keiner anderen Tätigkeit, dass sie Körper war. Von der Reibung auf dem rauen Fels waren ihre Handteller gerötet, die Fingerkuppen prall durchblutet, heiß und dunkelrot wie Weintrauben, die Haut robust und verletzlich zugleich. Das Muskelspiel ihrer Unterarme und zerschrammten Hände zu betrachten, weckte in ihr ein zärtliches Gefühl für den eigenen Leib. Hinter ihren nackten Füßen stürzte der Kandelfels in seinen eigenen Abgrund. Amalia blickte in die Tiefe, wo die abgebrochene Teufelskanzel als Geröllfeld ausgebreitet lag, und genoss den lockenden Sog. Der Kandel lief nach Waldkirch hin in einem Dreieck aus, gefurcht und aufgefältelt wie ein Tannenzapfen, begrenzt im Nordwesten vom Elztal, im Süden vom Glottertal. Nachdem die Rheinebene den Nachmittag über im Dunst gelegen hatte, mit dem Kaiserstuhl gleich einer Hallig, war die Luft inzwischen aufgeklart. Der Steigwind strich über ihre Haut, in der abendlichen Thermik kreuzten Gleitschirmflieger. Über dem Elsass ging die Sonne unter. Sie beleuchtete die Vogesen von hinten und schnitt sie zu einer scharfen, beinahe schwarzen Kontur. Diese Zwillingsgebirge, Vogesen und Schwarzwald, wie zwei Schwestern einander gegenüberhockend, in ihrer Mitte der Rhein, den erst Menschen zur Grenze gemacht hatten. Sie ließ mit dem Licht auch das Empfinden für diese Landschaft einströmen. Das Glottertal war bergend wie die Schalen zweier Hände. Die Nordseite steil aufragend mit Weinbergen und dichten Wäldern, die Südseite offener mit einem weniger klar gezeichneten Kammverlauf. Amalia kletterte gern allein, wie sie auch gern allein durch diese Wälder streifte und manchmal in deren Schutz übernachtete.
Sie kannte die Wege alle. Im Dunkeln, bei Nebel oder Schnee fand sie sich instinktiv zurecht. Mehr eine Erinnerung des Körpers als ein Wissen des Verstands. Die Landschaft konnte nichts dafür, dass sie sich gefangen und ausgestoßen zugleich fühlte. Sie legte sich auf den Stein und spürte seine Kanten unter ihren Schulterblättern. Ihr Brustkorb weitete sich. Sie massierte sich zwischen den Schlüsselbeinen und den oberen Rippenbögen. Sie spürte die Anspannung und auch, wie diese nachließ. Folgte bereitwillig der Welle der Erschöpfung, die ihre Glieder flutete, wie das Meer einen Strand. So beginnt der Roman. Amalia ist die Hauptfigur. Aus ihrer Perspektive erfahren und erleben wir die ganze Geschichte. Und zum Beginn der Handlung steckt sie, auf gut Deutsch gesagt, in einer Lebenskrise. Also sie ist frisch getrennt. Sie hat das Gefühl, dass sie die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen kann. Sie ist in ihrer Familie so the odd one out. Und sie dachte jetzt eigentlich, sie wäre endlich angekommen, weil sie nämlich ein Jobangebot in Valencia hatte, an das sie all ihre Hoffnungen geknüpft hat. Sie war jetzt in diesem Lebensgefühl, sie kann endlich in Valencia an Land gehen. Und das hat sich dann aus ihr unerklärlichen Gründen doch nochmal zerschlagen. Warum? Das ist eines der Rätsel, die der Roman am Ende auflöst. Zu Beginn ist sie aber einfach zurück daheim in diesem Glottertal, das für sie längst keine Heimat mehr ist, nachdem sie an vielen Orten unterwegs gewesen ist. Und zu all dem kommt auch noch die Irritation dieser empfundenen Entfremdung, die du vorhin schon erwähnt hast, von ihrer Freundin Marina, die nämlich auf einmal nicht mehr auf ihre Nachrichten antwortet, die gesagt hatte, nein, sie kann leider nicht bei ihr unterkommen, wenn sie in Valencia eine Wohnung sucht. Und es ist ihr unerklärlich. Und aus diesem Frust heraus macht die Amalia jetzt in diesem ersten Kapitel eine absolute Leichtsinnigkeit. Sie ist nämlich eigentlich schon erschöpft von ihrer ganzen Kletterei und steigt dann aber nochmal in eine Route ein, ohne sich abzusichern. Also sie macht ein Free Solo. Da darf nichts schief gehen. Und ob das klappt?
Vielen Dank. Dann wird ich war völlig drin gerade und ich kenne es schon. Ja. Dankeschön für diesen ersten Einblick. Ja, wir lernen Amalia kennen und im Grunde ist das gleich so eine sehr, sehr symbolische Szene, weil sie hängt ja auch sprichwörtlich in der Luft, was in ihrem Leben gerade so los ist. Also es geht ihr nicht gut. Ich würde gern so ein bisschen über sie als Figur sprechen. Sie klettert, was ja auch was extrem Körperliches ist. Bin ich das? Ja. Das war deutlich. Was extrem Körperliches ist, kleines Werkstattgespräch, wie entwirfst du deine Figuren? Vielleicht mal am Beispiel von Amalia, weil sie scheint mir in einigen Dingen durchaus nah an dir auch dran zu sein.
Das ist richtig, das ist auch so. Sie hat eine ähnliche Herkunft, Bildungsbiografie, Denke und auch dasselbe Hobby wie ich. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich ein Schisser am Fels bin und keine Free Solos klettere. Aber das ist eine autofiktionale Komponente, die diese Figur tatsächlich hat. Und ansonsten, wie entwickle ich meine Figuren? Also ich bin keine Autorin, die irgendwie im Schlaf von einer Figur besucht wird und dann einfach dieser Figur folgt, sondern es ist immer eine Mischung aus etwas Intuitivem, etwas, wozu ich mich selbst als Person durch ein Interesse oder eine Affinität hingezogen fühle. Und es hat aber auch eine rationale Komponente, dass ich denke, ich brauche gewisse Figuren, die einen Stoff tragen können oder die ein bestimmtes Thema transportieren können. Und dann ist mein Schreiben auch immer eine Entwicklung zwischen Figur und Stoff und Handlung und Thema. Und es wechselt sich auch immer so Stoffentwicklung und Schreiben ab. Also
es hat schon auch was Planerisches. Ich würde es jetzt nicht als dieses oft verrufene, verschrieene Plotten bezeichnen, vielleicht so ein Mikroplotten. Also mein Schreibprozess, der ist eigentlich ziemlich messy. Also ich schreibe nicht von Deckel zu Deckel, sondern ich springe zwischen den verschiedenen Kapiteln hin und her. Ich habe dann viele Notizen, ich habe die Recherchematerialien, ich habe die Figurenskizzen, ich arbeite auch mit Bildern. Ich habe dann immer wieder so Versuche, aus der Vogelperspektive so den ganz großen Überblick zu kriegen. Also ich mache mir dann manchmal auch Mindmaps oder Tabellen oder große Plakate, auf die ich Sachen aufzeichne. Und es ist immer so ein Wechsel zwischen dieser schreiberischen Intuition und mehr so einer kognitiven, rationalen Planung. Und ich schwöre aber letzten Endes schon aufs Schreiben. Also beim Schreiben kommen die besten Einfälle und diese tollen Dinge, die man später im Text findet und dann denkt, habe ich das je geschrieben?
Diese unerklärlichen Momente.
Diese unerklärlichen Momente. Und die können einem niemals am Reißbrett einfallen. Und so ist es was ziemlich Organisches, wenn man es so nennen will, wo viele Einflüsse und Arbeitsmethoden und vielleicht auch Facetten meiner eigenen Person oder meiner eigenen Denke hineinspielen. Und ich war ja auch mal in der Wissenschaft, also auch dieses akribische, systematische Arbeiten ist natürlich einfach ein Teil von mir.
Ja, ja. Amalia finde ich sehr, sehr spannend als Protagonistin, und sie ist ja in den Augen einer, sage ich mal, konservativ denkenden Gesellschaft durchaus stigmatisiert. Sie ist, wie du sagst, sie hat keinen Partner, sie hat keine Kinder, sie hat keinen festen Job und sie weiß eigentlich nicht so, wohin mit sich, ne? Kein Haus und so weiter und so weiter. Was macht das mit einer Person, die eben immer noch diesen Zwängen der Gesellschaft auch familiär ausgesetzt ist? Treibt es die nicht automatisch weg an den Rand, weil sie eigentlich gar keine andere Wahl hat, gar keinen anderen Raum sonst für sich finden kann?
Ja, das könnte eine zutreffende Beschreibung sein. Also sie flüchtet sich ja auch in das Klettern, indem sie ganz sie selbst sein kann, indem sie aufgehen kann. Sie vergleicht sich natürlich unbewusst, weil wir das ja wahrscheinlich doch alle tun, allen Ratgeberbüchern zum Trotz, mit ihren Geschwistern. Also ihr Bruder ist ein erfolgreicher Karrierejurist bei der EU und ihre Schwester handelt erfolgreich Beruf, Kinder, Mann, Haus, ist ein Leben lang im Glottertal geblieben und lebt das, was quasi die Mutter als gelungenes Leben bezeichnen würde. Und Amalia hat nie den großen Masterplan gehabt für sich und ihr Leben. Sie ist intuitiv verschiedenen Interessen gefolgt. Sie konnte sich nie so recht zwischen Wissenschaft und Tourismus und so Wildnispädagogik entscheiden. Sie war immer in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es hat immer gereicht. Aber es ist natürlich nicht das, was gesellschaftlich als ein erfolgreiches Leben angesehen wird. Und jetzt befindet sie sich zu Beginn des Romans nicht nur in der Sinnkrise, sondern natürlich schon auch ganz existenziell in der Krise, weil sie keinen Job hat, weil sie ihre Wohnung dummerweise schon gekündigt hatte, als das Jobangebot in Valencia platzte. Und sie ist jetzt wieder zu Hause im Glottertal, was ja natürlich kein Zuhause mehr ist, wenn du Mitte, Ende 40 bist und eigentlich ganz woanders sein möchtest.
Wobei ja auch fast schon symptomatisch ihr Zimmer im alten Elternhaus eigentlich unverändert ist und alles andere hat sich verändert, als hätte man es eh erwartet, dass sie irgendwann zurückkommt.
Stimmt,
so ein bisschen.
Ja, genau.
Und auch dieses Zurückkommen an einen alten Ort, ob er Heimat ist mehr oder nicht, hat natürlich ganz viel mit dem Oberthema, auch einem der Oberthema des Buches zu tun, mit dem Erinnern. Mhm. Sie erinnert sich ganz viel, ganz oft. Das wird auch ins Buch wirklich sehr, sehr elegant eingeflochten. Also auf einmal springt man wieder in die Kinderzeit zurück, innerhalb eines Absatzes teilweise. Ja, dieses Erinnern an ihre Freundin Marina, an ihr Aufwachsen, an alles Mögliche eigentlich. Was hast du, oder genau auch die Rolle des Vaters, der immer weiter in die Demenz gleitet, ist ja dann quasi ein negatives Erinnern fast schon, weil immer weniger Erinnerungen irgendwie vielleicht vorhanden sind. Was hast du über das Erinnern, sowohl das Private als auch Kollektive, gelernt, während du dieses Buch geschrieben hast?
Also ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Erinnern und eigentlich ist das Erinnern und das Verweigern von Erinnern so ein gemeinsamer Nenner, auf den sich alle drei meiner Romane quasi beziehen lassen. In den Blutorangen ist es das historische, kollektive, politische Erinnern oder die Verweigerung von historischer Erinnerung. In Kirchberg ist es eine sehr intime, persönliche Geschichte. Da geht es um ein Familien- und letztlich ein Dorfgeheimnis. Und jetzt in der Taucherin ist es vielleicht die Kombination aus beidem. Und wir leben natürlich in Erinnerungen und wir sind von den unbewussten Erinnerungen vielleicht stärker geprägt als von den bewussten. Also da spielen ja so Dinge wie Sozialisation, frühkindliche Prägungen mit eine Rolle. Und unsere Identität verändert sich zwar laufend, ist aber natürlich durch Erinnerungen und Erzählungen geprägt. Und an einer Stelle im Roman werfe ich auch diese Frage auf, wer pflanzt uns eigentlich unsere Erinnerungen ein? Und das hat natürlich was mit Erzählen und Wiedererzählen zu tun. Es geht ja auch um so Familiengeschichten, die immer wieder neu, immer gleich erzählt werden. Also Familien sind ja so Orte, wo bestimmte Erzählungen eine Form annehmen, in der sie dann immer wieder erzählt werden. Aber irgendjemand hat diese Form mal bestimmt. Und ob die wirklich mit historischer Wahrheit zu tun hat, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und da speist sich aber auch so eine kollektive Identität daraus. Und das ist eben eine Form des Erinnerns, die ich in diesem Roman thematisiere und auch in Frage stelle. Amalia muss im Laufe der Geschichte ihre eigenen Erinnerungen auch hinterfragen und revidieren. Also sie kommt hinter diverse zusammenhängende Familiengeheimnisse. Sie sucht ihre abgetauchte Freundin Amalia und findet aber in diesem Spiegel auf einmal viele Geschichten, die mit ihrer eigenen Familie zu tun haben. Und Erzählen und Erinnern sind Prozesse, die uns tagtäglich beeinflussen und unser Sein mitbestimmen.
Unfassbar faszinierend auf jeden Fall. Also danke für die Einblicke. Es geht ja auch um Erinnerungskultur. Das Buch hat ja wirklich einen sehr, sehr dunklen Kern. Es geht um Gräueltaten des Franco-Regimes, aber auch Verstrickungen der spanischen Regierung mit den deutschen Nazis, mit Flucht und Deckung und allem möglichen Verschweigen. Erinnerungskultur ist ja etwas, was in Spanien, das habe ich aus deinem Buch auch entnommen und das war auch mein Kenntnisstand, bis heute nicht so ganz so gut betrieben wird. Würdest du das so bestätigen? Macht Spanien da konkret was falsch oder ist das aus einer sehr, sehr seltsamen Warte heraus, diese Frage zu stellen?
Richtig oder falsch liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und ich denke, korrekt ist es, von zwei Spaniens zu sprechen, weil es bis heute immer noch Bruchlinien gibt, die eigentlich denen des Bürgerkrieges und der Diktatur entsprechen. Und es gibt eben die Seite derjenigen, die Opfer geworden sind und denen großes Unrecht widerfahren ist, denen Gewalt angetan wurde und die zu Recht auf Erinnerung, Aufarbeitung, Gerechtigkeit und auch ein Stück weit Wiedergutmachung beharren. Diese Wiedergutmachung kann natürlich auch in der Anerkennung des erlittenen Leides bestehen. Und dieses Lager, würde ich sagen, macht sehr viel richtig, kämpft aber auch leider auf verlorenen Posten. Und das sind vor allem Familien, das ist die Zivilgesellschaft, das sind nicht Regierungsorganisationen, Bürgerinitiativen. Und denen gegenüber steht das viel mächtigere Lager und das sind diejenigen, die ihre Interessen und auch den Deckmantel über ihren Taten und ihrer Schuld über die Zeit retten konnten und die das politische Geschehen im Land bis heute ganz stark dominieren und auch so in einem dynastischen Denken von Familiengenerationen eben bis heute kein Interesse daran haben, dass aufgearbeitet und aufgeklärt wird. Es gibt in Spanien seit 2006 ein Gesetz für die historische Erinnerung. Damals war der Diktator auch schon über 30 Jahre tot. Die Diktatur hat natürlich auch sehr lange Bestand gehabt in Spanien. Ja, ja. Und dieses Gesetz war aber unterfinanziert und ist auch insbesondere von der konservativen Partei torpediert worden. Und deswegen passiert da so wenig. Und auch bei dem Thema der Menschenrechtsverletzungen, die jetzt die Taucherin verhandelt, da wurde und wird einfach wahnsinnig viel gemauert und geblockt von Seiten der Politik, der Justiz, der Kirche. Und da sind letztendlich diejenigen, die aufarbeiten wollen, auf einem ziemlich verlorenen Posten.
Okay, das ist wirklich sehr tragisch. Das verwebst du eben alles auch mit in diese Familiengeschichte rein. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr viel über diese düsteren Zeiten gelernt. Klar, man könnte süffisant formulieren, wir in Deutschland tun ganz viel für Erinnerungskultur und trotzdem ist eine rechtsextreme Partei die zweitstärkste Kraft geworden. Ne? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch Grenzen, dann sage ich mal. Was macht es mit einer Person, die sich eben so mit Erinnern auseinandersetzt wie du, wenn du eben das hier zurzeit im Land mitbekommst?
Ach, das macht mit mir das, was es mit sehr, sehr vielen anderen Menschen auch tut. Also Fassungslosigkeit und Wut und Verzweiflung und ein Stück weit auch der Mut der Verzweiflung. Ich hätte mir das vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, dass wir eine Bundestagswahl wie jetzt am Sonntag erleben. Ich habe mein Schreiben, gerade insbesondere der Blutorangen oder eben dieser beiden deutsch-spanischen Romane, schon auch immer als eine politische Form verstanden, dass ich auch als Schriftstellerin Verantwortung für historische Erinnerungen übernehme und einfordere. Und für mich persönlich jetzt bedeutet das einerseits, ich flüchte mich in Literatur und Sachbücher und finde dort Verbündete, die die Lage ähnlich einschätzen wie ich. Und ich selber habe auch ich habe mich jetzt nicht ins Private zurückgezogen, sondern habe eigentlich den Schritt in einen offeneren Aktivismus gemacht, habe mich letztes Jahr bei den Kommunalwahlen auf eine der demokratischen Listen setzen lassen und bin auch jetzt, also bin Gott sei Dank nicht gewählt worden, weil das mit dem Schreiben dann schwierig geworden wäre, aber es war ja wichtig, dass die Listen voll werden. Und habe jetzt gerade seit Januar, das hat jetzt auch diese Zeit hier in Stuttgart tatsächlich ein bisschen bewegt gemacht. Also ich konnte mich auch nicht wirklich abgrenzen von diesen Geschehnissen. Also es war innerlich auch eine sehr unruhige Zeit. Und ich habe aber mit Freunden in Rottweil ein soziokulturelles Zentrum gegründet. Und wir hatten jetzt gerade am Samstag vor der Wahl unser Grand Opening mit dem ersten Tag der offenen Tür. Und dass wir dort jetzt einen Ort für Begegnung und Kultur und Austausch und damit ja letzten Endes für Demokratie gründen und aufmachen.
Ganz toll, danke für diesen Einsatz. Ein kleiner Applaus bitte mal kurz. Aber auch mal wieder vielleicht genug der Plauderei für den Moment. Vielleicht hören wir noch mal in eine Stelle rein, in der du uns dann, glaube ich, mit nach Spanien nimmst, oder?
Genau, dann nehme ich euch mit nach Spanien. Wir haben ja den ersten Anruf, den Amalia auf ihr Handy bekommt, miterlebt, der sie so aus der Fassung bringt, als sie da in der Wand hängt. Sie kriegt insgesamt 3 seltsame Anrufe von einer unterdrückten Nummer. Im Verlauf von ein paar Tagen kann aus verschiedenen Gründen erst den 3. annehmen und erfährt dann, dass Marina verschwunden sei, beziehungsweise zumindest, dass ein Mann ihr Handy auf der Straße gefunden haben will. Und Amalia nimmt es als Steilvorlage und bricht direkt nach Valencia auf, stürzt sich in diese Suche nach Marina. Sie war ja ohnehin schon so irritiert, warum das so komisch geworden war mit ihr. Und wie vorhin schon ganz kurz angedeutet, kennt sich Amalia in Valencia wahnsinnig gut aus. Also sie ist, seit sie 6 war, immer wieder dort gewesen, hat auch ganz oft Marina besucht, ist auch in Marinas Wohnung heimisch, so wie eine beste Freundin halt irgendwo heimisch ist. Und sie war eben mit 6 Jahren mit ihrem Vater Georg für ein halbes Jahr dort. Der Georg ist ein so Typ zerstreuter Professor. Sein Rechercheobjekt ist der Heilige Gral, der bekanntlich in der Kathedrale von Valencia steht. Und da hat sie ihn im Jahr 1982 begleitet und ist eben damals auch bei Marinas Familie so mitgelaufen. Also das ist der Wissenshintergrund jetzt für die kommende Szene. Und wir steigen jetzt da ein am Tag von Amalias Ankunft in Valencia.
Ja, hier begeben wir uns dann langsam wirklich mitten hinein in eine sehr mysteriöse Geschichte. Es geht auch ein bisschen zur Sache, weil ein bisschen ist gut. Ne? Dennoch, ich finde es so herrlich, das hat man bei der Stelle, glaube ich, gerade auch exemplarisch mitbekommen, mit welcher Leichtigkeit und Erzählfreude du durch dieses Valencia spazierst, obwohl das ja eigentlich alles so einen relativ düsteren Hintergrund hat. Wie geht das?
Das fragst du mich? Also es scheint mir ja gelungen zu sein, das freut mich total. Wahrscheinlich liegt es so an diesen sinnlichen Beschreibungen der Stadt. Vielleicht überträgt sich ja auch die Begeisterung, die ich selber für diese Stadt habe.
Definitiv.
Ich habe von Maike Fessmann im Deutschlandfunk eine sehr schöne Rezension bekommen, in der sie schrieb, irgendwie es strahlt so, es fühlt sich so Licht an wie ein Gemälde von Sorolla, was mich natürlich wahnsinnig gefreut hat und wo ich mich auch sehr geehrt gefühlt habe. Und vielleicht ist es mir tatsächlich gelungen, dieses Licht zu übertragen. Auch so ein bisschen so ein manchmal ironischer oder selbstironischer Unterton, auch Situationskomik kam ja gerade auch so ein bisschen vor. Und Amalia hat schon auch manchmal so eine Art, ihre eigene Schwermütigkeit auch zu brechen. Dann natürlich so dieses Sinnliche, dieses Lebensfreudige, dieser Schmackes, was diese Stadt natürlich auch hat. Ja. Und das ist ja auch das, was ich dort so genieße und so gerne lebe, obwohl ich um das Schwere und Brutale natürlich weiß und mich dem ja auch ganz bewusst widme. Aber es koexistiert, beides.
Ja. Ich glaube, so wird es aber auch erträglich für uns als LeserInnen eben, dass es mit so einer gewissen Leichtigkeit flankiert wird oder ein bisschen gespiegelt wird auch, glaube ich. Diese Themen, spanische Geschichte, deutsch-spanische Verflechtungen, dunkle Geheimnisse. Was reizt dich an dieser Art von Geschichte? Weil du ja durchaus immer dich wieder in die Richtung dieser Themen so ein bisschen vorarbeitest. Warum sind es diese Themen, die dich locken? Oder suchen die Themen sich einfach dich aus?
Wahrscheinlich finden wir uns gegenseitig. Da ist natürlich dieses soziologische und historische Interesse, was ich von Haus aus mitbringe. Da ist auch diese vielleicht ein bisschen makabre Faszination an den menschlichen Abgründen, die sich in dieser Historie immer wieder auftun. Andere Leute schreiben Thriller, ich schreibe historische Geschichten, wo es um dieses Unrecht und um diese Brutalität geht. Und wir erzählen uns ja immer dieselben Geschichten wieder, von Verrat, von Liebe, Trauer, Verlust. Und diese Archetypen des Geschichtenerzählens kommen in immer neueren oder in immer anderen Gewändern. Und ich habe vielleicht da jetzt so ein bisschen meine Nische gefunden mit diesen deutsch-spanischen Geschichten, die ich jetzt eben zweimal erzählt habe. In gewisser Weise ist die Taucherin vom Stoff her etwas, was von den Recherchen für die Blutorangen übrig geblieben ist, weil es sich damals einfach nicht alles erzählen ließ. Und es ist natürlich schon auch dieser Impetus dabei, diesen Menschen, die zum Schweigen gebracht wurden, ein Stück weit auch eine Stimme zu geben oder eben ihre Geschichten ans Licht zu holen.
Ganz, ganz toll, wirklich und auch ganz wichtig. Bei deinen Recherchen für das Buch oder für die letzten beiden Bücher, letzten drei Bücher letzten Endes oder Buch 1 und 3, jetzt haben wir es. Was hat dich da am meisten mitgenommen, wenn es kein zu großer Spoiler für das Buch sein sollte?
Also sehr gerührt haben mich diese Aktivitäten rund um die Suche der Gräber und die Bergung der Gebeine von Ermordeten der Diktatur und dass die dann geborgen, gefunden werden, auch diese vitale Energie, die sich um diese Exhumierungen herum entwickelt und dass eben die Familien ihre Verstorbenen identifiziert wieder zurückbekommen, um sie würdevoll bestatten zu können. Das war so eine ganz große Motivation bei den Blutorangen. Und hier bei diesem bei der Arbeit an diesem Buch gab es ein Foto, das ich auch in dem Roman beschreibe, das Foto eines Babys, das wirklich der Inbegriff der Verlassenheit für mich bedeutet. Es ist jetzt so ein bisschen so ein Insider zwischen uns, aber wenn ich es komplett auserzähle, dann spoilere ich zu viel über die Geschichte dieses Buches. Der Roman ist ja schon ganz stark auf Spannung geschrieben. Also ich habe bei den Blutorangen sehr vielschichtig auf verschiedenen Zeitebenen erzählt und so eine Collage verschiedener Perspektiven gemacht. Und hier habe ich anders gearbeitet, zwar aus einer ebenso engagierten Haltung heraus, aber ich habe diese Erzählweise auf Suspense getrimmt sozusagen und deswegen können wir jetzt einfach nicht zu viel spoilern.
Okay, dann reden wir an der Stelle auch einfach nicht weiter. eine Kleinigkeit würde ich aber gerne noch ansprechen. Wir kommen auch langsam schon zum Ende, wie die Zeit verfliegt. Ne? Der Heilige Gral, der Heilige Kelch, seit dem 15. Jahrhundert in der Kathedrale von Valencia, der ja für den Vater extrem wichtig war, so fast schon von Indiana Jones-artiger Wichtigkeit, natürlich aber dann auch für die Tochter eine große Rolle spielt, für ganz Valencia eine große Rolle spielt. Was hat es mit diesem Artefakt eigentlich auf sich? Warum hat er so eine tragende Rolle letzten Endes auch in der Taucherin?
Also der ist eines der ganz großen Touristenmagnete in Valencia und steht deswegen natürlich auch für diese vermarktete Stadt. Also man kann, wenn man möchte, in Valencia auf einer Route des Heiligen Grals erkunden. Man kann auch tatsächlich so Indiana Jones Hüte im Touristenshop der Kathedrale käuflich erwerben. Insofern ist er eben auch ein Symbol für den Tourismus oder wie Valencia sich vermarktet. Aber viel wichtiger ist, er ist ein Symbol auch fürs Geschichtenerzählen und auch fürs Geschichtenverschweigen. Weil wir haben und in gewisser Weise auch total aktuell zwischen gesicherten Fakten und Fake News und mythischer Aufladung. Also wir haben dieses Artefakt, das gibt es tatsächlich, das ist auch archäologisch untersucht, der stammt aus der Region, in der sich die biblischen Geschichten zugetragen haben, der stammt ungefähr aus der Zeit, das kann schon alles sein, aber das ist halt die Kirche, die sagt, das ist der Gral des letzten Abendmahles und das ist natürlich Storytelling und das rentiert sich auch total für die Kirche und das ist deshalb auch ein Symbol fürs Geschichten erzählen, aber auch fürs Geschichten nicht erzählen. Es ist ein Machtsymbol, also daher kommt ja auch diese ganze wirklich sagenhafte Aufladung dieses Kelches. Und es steht für die Männergesellschaft der katholischen Kirche, für den Machtapparat und damit natürlich auch für die ganzen Verbrechen, die im Namen des Katholizismus begangen wurden. Für Amalia ist es zunächst ein Erinnerungsvehikel an diese glückliche Zeit, die sie dort mit ihrem Vater verbracht hat. Und es ist auch etwas, was sie mit ihrem Vater verbindet. Es ist aber im Lauf der Geschichte auch etwas, was sie immer mehr von ihrem Vater entfremdet.
Das stimmt, aber auch da muss man sich eben das Buch zulegen, um dann selber auf die Schliche zu kommen dieser Geschichte. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich glaube, du hattest auch noch eine dritte Lesestelle vorbereitet, wenn mich nicht alles täuscht. Dann würden wir uns doch die zum Abschluss, glaube ich, gerne anhören noch.
Das machen wir gerne. Es gibt so eine heimliche zweite Hauptfigur bei dieser ganzen Suche nach Marina. Und das ist Amparo, Marinas Nachbarin. Das ist eine verarmte Witwe, mit der Marina in so einer Art solidarischen Hausgemeinschaft lebt, im Fischerviertel Cabanyal. Das ist sozusagen Valencias Fuß am Strand. Also Valencia ist ja, wie wir seit den furchtbaren Überflutungen spätestens wissen, eine Stadt am Fluss und nicht eine Stadt am Meer ursprünglich gewesen. Und es gibt dieses Viertel Cabanyal, das ist ein altes Fischerviertel, ein einfache Leuteviertel, hat aber sehr, sehr schöne Jugendstilarchitektur und es sollte für ein großes Städtebauprojekt quasi zerstört werden. Also sollte eine große Schneise durchgeschlagen werden. Und über diese Amparo und über dieses Viertel Cabanyal erzähle ich auch so ein bisschen Sozialgeschichte von Valencia um die Jahrtausendwende. Also als ich dort gelebt habe, war so der zivile Widerstand zur Rettung dieses Viertels in vollem Gange. Es gab und gibt bis heute die Bürgerinitiative Salvem el Cabanyal, also retten wir das Cabanyal. Bei mir im Buch heißt es dann Cabanyal Vital. Und es ist so der Kontrast Meer gegen Fluss, die etablierte Gesellschaft im historischen Valencia und die armen Leute in diesem Fischerviertel. Und eine Spur, die Amalia bei ihrer Suche nach Marina auch verfolgt, ist, ob Marinas Verschwinden damit zu tun haben könnte, dass sie sich diesem zivilen Widerstand angeschlossen hatte, um dieses Viertel zu retten. Und gemeinsam mit der Nachbarin Amparo, das ist eine ganz alte, aber sehr patente Frau, die sich kein X für ein U vormachen lässt. Ja, ich mag die auch sehr, ne? Die beiden besuchen also jemanden von dieser Bürgerinitiative und der zerstreut dann diese Indizien oder diese Vermutungen und weist aber darauf hin, dass es vielmehr mit einem Konflikt innerhalb von Marinas Familie zu tun haben könnte, dass Marina verschwunden oder abgetaucht ist. Und die Szene, die ich jetzt vorlesen möchte, ist sozusagen das Nachgespräch oder das Debriefing zwischen Amalia und der Amparo nach diesem Besuch bei der Bürgerinitiative.
Ja, ich glaube, so konnte man schon einen sehr, sehr guten Einblick gewinnen, ohne dass zu viel verraten wurde. Wir sind am Ende angekommen, nur was die Zeit angeht. Ich danke dir, liebe Verena, fürs Kommen. Ich hatte
vielen
sehr
Dank
viel Spaß.
Für die schöne Moderation.
Danke sehr. Ich hoffe, Sie alle hatten... Tut schon gut. Sie und ihr hattet hoffentlich alle einen schönen Abend. Es gibt, wie gesagt, den Büchertisch da hinten. Ich bin vertraglich verpflichtet, das dreimal pro Abend zu erwähnen. Du bist noch ein paar Minütchen hier, um, falls es noch Fragen gibt oder eben auch um was zu signieren und so weiter. Stifte hast du sogar auch dabei, bestens vorbereitet. Also vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Das ist wirklich schön, in einen so vollen Saal zu blicken. Das macht einfach Spaß zu sehen, dass die Menschen Lust auf Literatur haben, vor allem auf so tolle Bücher wie Die Taucherin. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Thank you.